Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich grün. Die besten Voraussetzungen also, um über den Schnee von gestern zu sprechen. Also Trends, Stile oder Dinge, die aus der Mode sind und kaum noch der Rede wert. Aber irgendwann haben sie mal so begeistert wie frisch gefallene Flocken. Ratternde Filmprojektoren zum Beispiel. Serien wie Friends und Sex in the City.
Schnee von gestern.
Schnee besteht aus feinen Eiskristallen und ist die häufigste Form des festen Niederschlags. Das Gestern im Sinne von die Vergangenheit ist die Menge aller zeitlich zurückliegenden Ereignisse.
Ist eine Form von Nostalgie. Man verbindet Serien, die man irgendwann gesehen hat, vielleicht auch mit einem bestimmten Lebensabschnitt.
Im thüringischen Großbreitenbach, nicht weit von Ilmenau, hat sich der Analogfilm-Fan Hannes Ziegenhorn seinen Traum erfüllt. Ein eigenes Heimkino.
Hoffen wir auf den Sprung. Erst in der Luft. Breites V. Und da liegt er drauf. Und da zieht er weit hinunter, weit hinunter. Riesensatz von jetzt
yesterday.
In der Echtzeit reden wir heute über den Schnee von gestern und jetzt springen wir mal direkt in den Schnee und landen idealerweise mit einem formvollendeten Telemark. Die Skispringfreunde wissen jetzt Bescheid. Für alle anderen, auch beim Skispringen, gibt es Techniken, die absoluter Schnee von gestern sind. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Jährling. Die hat mit Jens Weißflog gesprochen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Frau Jährling.
Hallo, ich freue mich.
Jens Weißflog ist die Skispringlegende überhaupt. Viermal gewann er die Vierschanzentournee, zweimal Olympia. Das waren jetzt nur die wichtigsten Siege. Er sprang unter zwei deutschen Flaggen und eigentlich gibt es kaum jemand, der seinen Namen nicht kennt. Mir ist er auch vertraut aus dem Fernsehen. Als ich ein Kind war in den 80er Jahren, da hatte er seine große Zeit. Frau Jährling, haben Sie da womöglich auch ein Idol aus Kindertagen angerufen?
Das kann man genau so sagen. Und er hatte nicht nur in den 80ern seine große Zeit. Darum wird es jetzt gehen. Toll, dass ich ihn anrufen durfte. Die Echtzeit macht es möglich. Ich war also mit Jens Weißflog, dem Idol meiner Kindheit, tatsächlich zum Skype-Interview verabredet. Mit Angucken also. Leitung Berlin-Oberwiesenthal. Und dann saß ich pünktlich vorm Rechner mit so ein bisschen Herzklopfen natürlich. Also im Prinzip genau so, wie so ein Skispringer auf dem Balken sitzt oben an der Schanze und auf die Startfreigabe wartet. Aber meine Anrufe, die landeten im Nirvana.
So, 5 Minuten nach der Zeit, sozusagen Windunterbrechung. Ich probiere es einfach nochmal. Jens ist nicht online. Wenn jetzt Skisprung wäre, dann wäre er da. Ah, da ist er. Hallo, Herr Weißflog.
Grüß Sie.
Ja, und dann sind wir wirklich direkt ins Gespräch eingestiegen. Susanne, Sie erinnern sich, wie Skispringer bis Mitte, Ende der 80er Jahre durch die Luft flogen?
Ja, ich erinnere mich. Also die sprangen ab und haben sich dann natürlich immer so nach vorne gebeugt und hielten die Skier ganz gerade, ganz parallel. Die standen richtig stramm.
Ja, sie lagen in der Luft und eben parallel, das ist das Wort, die Ski parallel, ganz symmetrisch. Das war total schön anzusehen, auch im DDR-Fernsehen in Schwarz-Weiß. Aber dann sollte sich alles ändern und ab hier erzählt mal Jens Weißflog selbst weiter.
Na gut, Mitte bis Ende der 80er Jahre kam ein gewisser Jan Boklöv, ein schwedischer Skispringer mit einer völlig anderen Art des Skispringens in den Weltcup. Und wurde aber auch aufgrund mangelnder Leistung am Anfang als zweiter Eddie the Eagle bezeichnet. Und zweiter Eddie the Eagle ist nicht besser als der erste. Und das zeigt eigentlich schon, dass Jan Boklöv mit seiner neuen Art des Skispringens, also mit dem damaligen Frosch-Stil, der dann in V-Stil umgewandelt wurde, erstmal nicht erfolgreich war. Aber innerhalb von 2 Jahren hat er sich vom absoluten Mittelklasse-Springer zum Weltklasse-Springer entwickelt. Also musste ja was an dem Stil dran sein, der zwar komisch aussah, aber irgendwo wahrscheinlich doch effektiv war.
Genau, denn im Windkanal hat man dann untersucht, dass eben so ein optimaler V-Sprung tatsächlich bis zu 15 Meter mehr Weite bringt. Hat dann noch ein bisschen gedauert, 1989, 1989 ging ein Weltcupsieg an Boklöv, den Froschspringer. Aber im Wesentlichen gab es die Medaillen bis 91 immer noch für die Parallelspringer, auch für Weißflug. Nur dann kam eben zum neuen Sprungstil noch eine Materialweiterentwicklung. Und das war's.
Beides zugleich hat quasi dann den V-Stil auf die Überholspur gebracht. Und ich sag mal, wer damals gesagt hätte, im nächsten Jahr hast du im Parallelstil keine Chance mehr, der hätte die Glaskugel gehabt, aber es war quasi dann so, dass man vom absoluten Weltklasse-Springer, 91 habe ich die Vierschanzentournee zum dritten Mal gewonnen, 2 WM-Medaillen, dann plötzlich 7 Monate später sich im Mittelfeld wiedergefunden hat. Und das zeigt natürlich, wie schnelllebig quasi die Zeit war. Und man wirklich dann ja schon leistungstechnisch zum Schnee von gestern gehörte. Und wir dann natürlich versuchen mussten, so schnell wie möglich umzustellen.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle geschafft haben. Mich erinnert das ja ein bisschen an die Umstellung vom Stummfilm auf den Tonfilm, wo ja auch nicht jeder mitgekommen ist. Kann man das vergleichen?
Naja, es haben viele geschafft, nicht alle. Hören wir gleich von Jens Weißflug noch. Man muss sagen, wir sind hier die Kulturjournalistinnen und machen jetzt hier das Sportfachgespräch. Das ist toll, aber wir haben ja beide 4-Schanzentournee geschaut, um Silvester rum immer. Naja, und die Entwicklung von Parallel nach V, ein bisschen haben wir die ja beobachtet.
Sven Hannawald hat ja diese Umstellung als den für sie größten Sieg bezeichnet. Finde ich stark.
Ja.
Neben den ganzen Medaillen.
Na gut, natürlich, weil auch ein Großteil der Weltspitze ist an der Umstellung gescheitert. Namen wie Matti Nykänen zum Beispiel, herausragender Springer der 80er Jahre bis Anfang 90er Jahre, hat sich nicht umgestellt oder hat es nicht geschafft, umzustellen. Nebenher gab es noch ein paar andere, die das nicht geschafft haben. Und quasi in beiden Stilarten erfolgreich zu sein, war eben ja mein Pluspunkt, könnte man sagen.
Mein Pluspunkt, sagt er. Das klingt ja nach einem ganz bescheidenen Weltstar.
Ja, so kann man das wirklich sagen. So habe ich ihn auch erlebt im Skype-Interview. Sehr freundlich, sehr umgänglich. Er ist ja auch heute noch ein sehr nahbarer Gastgeber. Hat in Oberwiesenthal sein Hotel, in dem er auch wirklich präsent ist, also auch im Gespräch mit Gästen durchaus regelmäßig da ist. Und ich habe dann eben noch probiert, diesem freundlichen Jens Weißflug auch eine kleine Freude zu machen. Das ist nicht leicht, wenn man mit so einem derart routinierten Sport-Superstar spricht. Aber ich habe in den Archiven gewühlt und ihm folgenden Original Ton vorgespielt. Die Szene, wir müssen uns denken, Olympische Winterspiele 1994, Lillehammer, und Jens Weißflug ist als vorletzter Springer dran.
Jetzt hoffen wir auf den Sprung. Erst in der Luft. Breites V. Und da liegt er drauf und da zieht er weit hinunter, weit hinunter. Riesensatz von Jens Weißflug. Und die Arme sind oben und Silber ist es auf alle Fälle. Oh, der Wind ist schlecht, der Wind ist schlecht. Jetzt muss Bredesen zeigen, was er drauf hat. Ob er wirklich so ein Weltklasse-Mann ist, dass er auch da groß gewinnen kann. Er ist am Hang und er ist weit, aber nicht weit genug. Und jetzt müssen wir aufpassen. 122 Meter, Olympiasieger ist Jens Weißflug, jawohl.
Ich habe gerade noch mal Gänsehaut gekriegt und Sie haben zumindest, das sehe ich hier am Skype-Bild, schon gelächelt. Wie schön. Was macht so ein Ton mit Ihnen?
Ja, also da ich sogar den Reporter kenne, Thorsten von Wege, lief mir es auch gerade ein bisschen kalten Rücken runter, aber es ist mittlerweile auch schon 25 Jahre her. Da sieht man, wie die Zeit vergeht und es bedarf dann immer solcher Einspieler aus dem Radio, aus dem Fernsehen oder dann vielleicht ein Zeitungsartikel, den man in der Hand hat, das einem nochmal sowas packt.
Ja. Geht mir ganz genauso, sogar hier im Studio ein absoluter Gänsehautkommentar, oder?
Ja, und der wirbelt dann eben nochmal ein bisschen Schnee von gestern auf, könnte genau. Man so sagen. Aber wie gehört, es sind ja doch 25 Jahre vergangen. Seit 23 Jahren ist der Skispringer Jens Weißflug eben der Hotelier Jens Weißflug und sehr viel mehr am Boden.
Und wie geht das zusammen? Also Skispringstar und Hotelier, macht er da was aus seiner Prominenz? Also ich könnte mir vorstellen, dass er seine Medaillen oder seine Skier oder seine Fotos ausgestellt hat, so als Touristen, als Gästeattraktion.
Ja, ja, hatte er mal. Ich habe diese Ski tatsächlich auch mal gesehen in einer Fernsehdokumentation. Da hing die über der Tür im Hotel und ich habe ihn deshalb gefragt, ob er ab und zu noch einen Blick hochwirft.
Ja, jetzt nicht mehr. Wir haben vor 2 Jahren das Restaurant erweitert, haben den Eingangsbereich verändert des Hotels und da mussten die Skier dran glauben. Und ja, ist auch Schnee von gestern. Aber so ist quasi das ganze Leben. Es verändert sich so viel und somit ist dann eben manches Schnee von gestern.
kleiner philosophischer Schluss. Und dann hat mir aber Jens Weißflug tatsächlich noch den Schnee von heute gezeigt, im Erzgebirge, sehr romantisch, passend zur Adventszeit. Da hat er wirklich für mich den Laptop mit der Kamera zum Fenster gedreht.
Also ich könnte jetzt mal rumblenden, mal schauen.
Ach, beschreiben Sie es mir einfach. Oh ja, doch, da ist er.
Da ist er, der Schnee. Sehr schön. Im Erzgebirge liegt schon Schnee und Jens Weißflog kann auch Kameramann. Ulrike Jelling hat für die Echtzeit mit ihm gesprochen. Schnee von gestern, unser Thema, ist eine Redewendung, die François Villon geprägt haben soll. In einer seiner Balladen fragte er, mais où sont les neiges longtemps? Aber wo ist der Schnee von gestern? Und da hört man sie heraus, diese Sehnsucht nach den verschwundenen Zeiten und Dingen. Wir stellen Ihnen jetzt einen Mann vor, der diese Sehnsucht kennt. Hannes Ziegenhorn aus Groth-Beitenbach bei Ilmenau liebt das analoge Filmerlebnis mit Projektoren, Filmrollen und diesem gemütlichen Rattern. Aus deutschen Kinos ist das so gut wie verschwunden, weil Filme jetzt digital gezeigt werden. Also hat sich Hannes Ziegenhorn das analoge Filmerlebnis nach Hause geholt und zelebriert in seinem Heimkino die vergessene Technik. Und das, obwohl er ein Digital Native ist. Andreas Kubitzer hat ihn besucht.
Es ist ein 35mm Projektor von der Firma Kinoton. Dieser hier wurde 1999 gebaut, ursprünglich aus dem Kino in Recklinghausen, wo ich den vor 5 oder 6 Jahren geholt habe, komplett restauriert. Und mit dem schaue ich jetzt meine Filme in meiner Freizeit.
Im thüringischen Großbreitenbach, nicht weit von Ilmenau, hat sich der Analogfilmfan Hannes Ziegenhorn seinen Traum erfüllt. Ein eigenes Heimkino.
Ladies and Gentlemen, Sie sind nicht mehr in Kansas, Sie sind auf Pandora.
Die Wände sind mit grauem Stoff bespannt, 2 Reihen mit jeweils 4 Stühlen, die ich aus Kinos mitgenommen habe, wo ich auch Technik abgebaut hatte. Dann vorne die große Leinwand, dahinter die Lautsprecher, die wir jetzt nicht sehen, und an den Wänden noch schöne Lampen fürs Ambiente.
Mit routinierten Handbewegungen bedient der 25-Jährige seinen alten Filmprojektor. Das Mannshohe Gerät füllt die Hälfte des Vorführraums. Daneben ein Umspultisch mit leeren Filmrollen und ein riesiges Regal mit Tontechnik. Von einem Schaltpult aus steuert er die Saalbeleuchtung, lässt den Gong ertönen und regelt die Bildschärfe. Das Heimkino befindet sich im Anbau seines Hauses, der einst als Gaststätte und Kegelbahn diente. Inzwischen lagert hier der Schnee von gestern. Die Schätze einer vergangenen Kinowelt. Kleine und große Projektoren verschiedenster Formate, Ersatzteile und unzählige Filmrollen.
Hier haben wir zum Beispiel James Bond GoldenEye. Fuck you, Goethe. War einer der letzten Filme, der im größeren Stil in Deutschland als analoger Film rauskam. Das hat ja 2013 alles aufgehört. Men in Black, The Place Beyond the Pines, auch ein sehr schöner Film. Oder zum Beispiel Die Tribute von Panem.
Die Filme stammen aus Kinos. Manche kauft Ziegenhorn von privaten Sammlern übers Internet. Blockbuster, Arthouse, Filmtrailer und Schmalfilme für den Schulunterricht. Auf insgesamt über 1000 Rollen schätzt er seinen Bestand. Darunter über 50 Spielfilme. Ein Film besteht, je nach Länge, aus mehreren Rollen. Das heißt, keine Vorführung ohne Vorbereitung.
Die Filme sind in einzelne sogenannte Akte geteilt. Und wenn man den dann gucken will, muss man quasi Akt für Akt aneinanderkleben. An jedem Akt Anfang und Ende ist noch so ein Vor- und Nachfilm, der muss noch ab und dann werden die mit dieser Klebepresse zusammengeklebt, also bis auf 4000 Meter spulen, um dann bis zu 3 Stunden pausenlos gucken zu können.
Die Projektoren restauriert Hannes Ziegenhorn selbst. Er ist studierter Elektrotechniker und arbeitet mittlerweile als Ingenieur. Und obwohl er eigentlich zu den Digital Natives zählt, faszinierten ihn die ratternden Projektoren im Vorführraum des Kinos schon seit seiner Jugend.
Und dann hatte das angefangen in der 8. Klasse, da hatte ich aus meiner Schule einen alten Schmalfilmprojektor von Meopta aus Tschechien mitgenommen, der auch wegfliegen sollte und dazu ein paar Schmalfilme. Und den habe ich dann wieder restauriert und habe dann damit angefangen, mir diese Filme anzugucken und dann recherchiert man ja im Internet als Interessierter und sieht, ach, die gibt es ja dann auch noch in groß, relativ günstig inzwischen.
Sein Publikum besteht zumeist aus Freunden und Bekannten. An kommerzielle Aufführungen in seinem Heimkino denkt er nicht.
Solltet mal eure Gesichter sehen.
Die Ureinwohner hier nennen sich Navi.
Mit seinem Equipment und Know-how ist Hannes Ziegenhorn inzwischen aber auch für Open-Air-Veranstaltungen gefragt.
Mit einem portablen Projektor ist er mehrmals im Jahr auf Sommerkinoabenden in ganz Thüringen unterwegs, wo er nicht in einer Vorführkabine steckt, sondern für alle wahrnehmbar den Projektor bedient.
Die Leute wissen das dann auch wertzuschätzen, wenn man sieht, wie viel Arbeit in so ein Open-Air-Kino reinfließt. Und auch dieses ganze Format, über 120, 130 Jahre lang wurde auf diesem Format projiziert. Und das kann nicht auf einmal vorbei sein. Das muss noch ein bisschen weiter betrieben werden.
Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kino.
Sagt der Mann, der dafür sorgt, dass sich auch im digitalen Zeitalter die Filmrollen weiter drehen und drehen. In dieser Sendung geht es um Dinge oder Stile, die früher mal wichtig waren, heute aber egal sind. Wer heute über Autos redet, meint SUVs, Elektro- oder selbstfahrende Autos, Wagen, die 20 Jahre alt sind, Fensterheber zum Kurbeln haben und kaum Elektronik sind Schnee von gestern. Mit genau diesen Auslaufmodellen arbeitet ein Autoschlosser in Österreich. Ihn porträtiert der Dokumentarfilm Bewegungen eines nahen Bergs und der Regisseur Sebastian Brameshuber erzählt mir jetzt, was ihn an diesem Thema interessiert hat. Hallo Herr Brameshuber.
Hallo.
Herr Brameshuber, was hat Sie denn an Ihrem Protagonisten, den Clifford Argu, was hat Sie an dem fasziniert? Sie zeigen ihn ja meistens, wie er da alleine vor sich hinwerkelt, ab und zu kommen Kunden vorbei. Aber er wirkt schon ziemlich auf sich allein gestellt, was den Eindruck ja auch verstärkt, dass er irgendwie aus der Zeit gefallen ist.
Ja, es war wahrscheinlich auch genau das, was mich sozusagen im ersten Moment interessiert hat, dass es einfach dieses Gefühl von aus Zeit und Raum gefallen gibt in dieser Garage, in der er da arbeitet. Das Ganze findet in einem sehr abgelegenen Teil Österreichs eigentlich statt, in der Obersteiermark, quasi am Fuße der Eisenerzalpen. Und ich bin da auch mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen. Und was mich fasziniert hat, war eben, welche Zusammenhänge sich ausgehend von so einem abgelegenen Ort erzählen lassen, also Zusammenhänge ökonomischer Art der sogenannten ersten zur sogenannten dritten Welt, aber auch Zusammenhänge zum Beispiel zwischen Zentraleuropa, Westeuropa und Osteuropa, also auch zwei sehr unterschiedliche Wirtschaftsräume. Die ungarische Grenze ist ungefähr 100 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem der Clifford Argu arbeitet, und schon dort beginnt ein Wirtschaftsraum, wo man angewiesen ist auf gewisse ausgemusterte Waren der westeuropäischen und viel reicheren Gesellschaft, also in dem Fall Österreich.
Das macht er ja auch. Er verkauft diese Autos ja nach Osteuropa und wahrscheinlich auch nach Nigeria. Das ist ja sein Herkunftsland. Wie ist er denn überhaupt dazu gekommen, an diesem abgelegenen Ort diese Autos wieder flott zu machen? Was steckt da für eine Geschichte dahinter bei ihm?
Naja, die Geschichte hat insofern damit begonnen, er ist als Asylsuchender nach Österreich gekommen und ist dann sozusagen im Zuge der Verteilungspolitik innerhalb Österreichs in dieser Region, in ein Flüchtlingsheim in dieser Region zugewiesen worden sozusagen und ist dann einfach in dieser Region geblieben. Viele Nigerianer in Österreich sind in diesem Geschäft tätig sozusagen, und für den Clifford Argu war das dann auch eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten irgendwann, und er macht das seit mittlerweile mehreren Jahren und auch relativ erfolgreich, und so kam er dort sozusagen hin. Und die Halle, in der er arbeitet, die Garage, wie ich das nenne, ist eigentlich ein aufgelassenes ehemaliges Industriegelände. Dort gab es eben ein Kabelziehwerk, das vor geraumer Zeit geschlossen wurde, und die Halle stand dann einfach leer und stand für eine neue Verwendung zur Verfügung. Und Cliff und damals, als ich ihn kennengelernt habe, auch noch einige Kollegen von ihm haben sich dort dann eingemietet, und mittlerweile ist er aber der Einzige, der dort noch dauerhaft arbeitet sozusagen.
Wie funktioniert denn dieser Altautomarkt? Also bei den Preisen, über die im Film gefeilscht wird, da geht es um 200 mal 300 Euro, vielleicht auch mal 400, hat man ja den Eindruck, da kann man eigentlich gar nicht so viel Gewinn mitmachen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb er als Einziger dort übrig geblieben ist.
Das spielt sicherlich eine große Rolle, dass das Geschäftsmodell in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, auch aufgrund der Konkurrenzsituation, weil eben auch wirklich viele Autos, die sozusagen interessant wären, dann unter Umständen schon direkt von osteuropäischen Konkurrenten von Clifford Argu aufgekauft werden, bevor er sie entdeckt, bevor er sozusagen den Zuschlag bekommt. Aber gleichzeitig hat er einen Blick entwickelt für sozusagen die Werte, die in den Autos noch drinnen stecken. Das kann sein, dass an einem Auto, das vielleicht wirklich schon völlig hinüber ist, aber noch die Reifen zu verkaufen sind, weil es eben noch halbwegs gute Winterreifen sind oder Sommerreifen, die dann doch noch Gewinn abwerfen. Also er hat schon ein sehr gutes gutes Auge dafür, wo sich noch Wert generieren lässt. Und 10 mal 400 Euro sind auch viel Geld. Also man muss sozusagen dann nur den Umsatz dementsprechend steigern oder schauen, dass man an möglichst viele gute Autos kommt.
Das ist ja auch ein sehr nachhaltiges Modell, also dass er die Autos auseinandernimmt und wirklich noch das nutzt, was irgendwie noch einen Wert haben könnte. Also auch ein ökologisches Modell und vielleicht damit auch in irgendeiner Form zukunftsträchtig. Ist ihm das bewusst?
Ich glaube, für ihn ist es schon mehr eine Notwendigkeit, sozusagen eine Notwendigkeit zu überleben, ein Modell zu finden, mit dem er einfach wirtschaftlich überleben kann. Ich glaube, auch in Nigeria sozusagen geht es in erster Linie darum, dass es einfach einen Riesenbedarf nach individueller Mobilität gibt und dementsprechend muss es sozusagen auch Händler und Wirtschaftstreibende sozusagen wie den Clifford Argo geben, die diesen Markt bedienen. Aber klar, es ist in Österreich so, dass, ich meine, diese Autos, die der Cliff nach Nigeria bringt und auch die Autoteile, sind ja nicht komplett alte Schrottkisten, sondern sind ja teilweise wirklich noch gute gebrauchte Autos, die zum Beispiel in Österreich, ich nehme an, in Deutschland ist die Situation ähnlich, einfach zu teuer zu reparieren wären. Hier ist das Lohnniveau so hoch und auch das Steuerniveau auf Arbeit so hoch, dass sich das einfach nicht lohnt. Ganz anders schaut es dann schon wieder aus in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, also im osteuropäischen Raum, wo natürlich die Arbeitszeit viel weniger kostet und wo sich das Reparieren noch lohnt. Ja, das ist, betrifft ja nicht nur Autos, betrifft ja auch andere Geräte. Unser ganzer Wirtschaftskreislauf ist ja darauf aufgebaut, dass quasi ständig alles erneuert werden soll und muss, damit das Wachstum, das dann in jeder zweiten Nachrichtensendung ja auch besprochen wird, immer steigt. Und wenn die Wertschöpfungskette sozusagen in der Geschwindigkeit sich entwickeln soll und immer fortentwickeln soll, dann ist sozusagen auch Teil dieses Wirtschaftssystems, dass man die Dinge einfach vorzeitig entsorgt.
Die Autos, die der Clifford auseinandernimmt oder weiterverkauft, wirken ja wie Schnee von gestern, aber ihr Film legt ja auch nahe, dass damit eine Tradition fortgeschrieben wird, weil seine Werkstatt in der Nähe des Erzbergs liegt, um den sich eine in Österreich bekannte Legende vom ewigen Erz rankt. Können Sie mal kurz erklären, warum Ihnen das so wichtig war, diesen Film damit zu rahmen?
Ich fand es einfach sehr interessant. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist diese Garage ja ein ehemaliges Kabelproduktionswerk. Das heißt, es war sozusagen auch Teil dieser obersteirischen metallverarbeiteten Industrie. Und das, was der Clifford dann in weiterer Folge dort macht, steht für mich einfach deswegen in der Tradition, weil er eben auch mit Metall und zwar mit veredelten Metallteilen und Stahl- und Eisenteilen arbeitet, aber eben auch. Und dadurch hatte ich einfach den Eindruck und hat sich in mir einfach dieses Gefühl sehr stark verdichtet, dass es eben da eine gewisse Traditionslinie gibt, die teilweise auch in den Bildern dann wieder auftaucht. Also schnell hat sich für mich dann einfach auch diese Assoziation zu Minenarbeit, Bergarbeit hergestellt. Also sozusagen die Arbeit, die eigentlich am Erzberg schon längst ausgestorben ist, weil mit viel moderneren und effizienteren Mitteln dort abgebaut wird. Aber früher gab es natürlich auch Bergmänner in erster Linie, die dort das Erz abgebaut haben und in manchen Momenten, wenn der Cliff mit seinen Werkzeugen irgendwelche Teile aus den Autos herausholt, irgendwelche wertvollen Teile eben, dann erinnert das ganz stark an die Bilder von Arbeit, wie man sie vielleicht von vor 30, 40 Jahren kennt.
Sagt Sebastian Brames Huber. In seinem Dokumentarfilm Bewegungen eines nahen Berges hat er einen Mann porträtiert, der abgewirtschaftete Autos wieder flott macht. Danke für das Gespräch.
Danke vielmals.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Los. Feel the adrenaline moving under my skin. It's an addiction, such a eruption. My heart is a dancer, beating like a disco drum. Oh, 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 oh. Baby, I just wanna dance. I don't really care. Who's that chick?
Schnee von gestern heißt es heute in der Echtzeit, also ungefähr das Gegenteil vom heißesten Scheiß, um den es beim Seriengucken nicht selten geht auf Netflix, Amazon, Skype oder Apple. Daneben hat sich aber auch eine Alltagspraxis entwickelt, die Comfort Binge genannt wird. Da geht es um Friends, Emergency Room und Sex and the City. Alle Serien aus den 90er und Nuller Jahren, längst abgedreht und zigmal geschaut und trotzdem, es gibt Menschen, die sehen diese ihre Lieblingsserien von damals immer wieder. So wie Echtzeitreporterin Yeshim Aliolu.
20 Uhr, die Kids sind im Bett, Feierabend. Zum Abschalten schalte ich ein.
Samuel wäre besser nie auf unsere Schule zurückgekommen. Nie.
Yes, das ist meine Melodie. Wir schreiben das Jahr 2001. Ich bin 21, Studentin und im TV läuft meine neue Lieblingsserie, Sex and the City. Sex and the City war in den Nullerjahren die Serie, meine Serie. Ich habe sie alleine, aber auch zusammen mit Freundinnen in der Studentenbude geschaut. New York, die Mode, Partys, die Suche nach der großen Liebe, witzige, ungewohnte und erfrischende Dialoge. Die Serie war inspirierend. Wir konnten uns, zum Teil, mit den Protagonistinnen identifizieren.
Entweder rennst du mit dem Kopf gegen die Wand auf der Suche nach einer Beziehung oder du sagst Scheiß drauf und ziehst einfach los und hast Sex wie ein Mann.
Du meinst mit Dildos?
Nein, nicht mit Dildos. Ich meine ohne Gefühle. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte von Manhattan, dass wir Frauen über so viel Geld und Macht verfügen wie die Männer. Obendrein erlauben wir uns den Luxus, Männer wie Sexobjekte zu behandeln.
Ja, nur sind die Männer in dieser Stadt für keins von beidem zu gebrauchen. Sie wollen zwar keine Beziehung mit dir haben, aber wenn du sie nur für Sex haben willst, passt es ihnen auch nicht. Auf einmal bringen sie nicht mehr, was man von ihnen erwartet.
Dann musst du sie abschieben.
Das ist bald 20 Jahre her und ich schaue immer noch und vor allem immer wieder zu, wie Carrie ihren Mr. Big bekommt, Charlotte ein Baby, Miranda Kind und Karriere und Samantha genügend Sex. Auch beim 30. Gucken finde ich das einfach nicht langweilig. Immer wieder sehen macht Freude. Medienwissenschaftler Gerion Blasayo von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hat eine Erklärung für mein Verhalten.
Wie so eine Form von Nostalgie. Man verbindet Serien, die man irgendwann gesehen hat, vielleicht auch mit einem bestimmten Lebensabschnitt, in dem man sie gesehen hat. Am besten dann, wenn diese Serie selbst auch noch hochgradig nostalgisch ist, also in eine bestimmte Zeit eingebunden ist. Das gilt zum Beispiel auch für Sex and the City, das gilt zum Beispiel auch für die Waltons, dass sie so eine bestimmte Welt auch evozieren, in der sozusagen man selbst entweder gelebt hat oder vielleicht auch leben wollte oder die besonders nostalgische, positive Gefühle auch mit evoziert und mit aufruft. Und dass das sozusagen natürlich Elemente sind, die man dann quasi wiedererleben kann.
Ja, das ist so. Sobald ich eine Folge schaue, tauchen im Hinterkopf auch immer Bilder von meinem damaligen Lifestyle auf. Die Musik, die ich gehört habe, die Klamotten, die ich getragen habe.
Also ich denke tatsächlich, dass das eine große Rolle spielt. Eine Art Flucht und eine Art Sehnsucht in einfachere, unkompliziertere Zeit. Und ein bisschen funktionieren alte Serien auch schon mal so, dass man sie vielleicht in der Kindheit oder Jugend oder Studienzeit gesehen hat und sich dann eben in diese Zeit auch ein bisschen zurückversetzen lassen will.
Ich denke gerne an mein Studentenleben zurück. War eine gute Zeit. Aber diese alten Serien wie Sex and the City oder auch Friends, Emergency Room, Ally McBeal funktionieren auch noch aus einem anderen Grund.
Außerdem haben sie halt den Vorteil, dass man sie schon kennt. Das heißt, sie belasten einen auch nicht, sie sind auch nicht anstrengend zu sehen. Es ist relativ leichte Kost, die man eben auch nebenbei gucken kann, auch wenn dieselben Ursprung das vielleicht gar nicht war.
Und weil ich nicht die Einzige bin, die immer wieder gerne und manchmal sogar lieber die alte Serie schaut, statt eine neue anzufangen, hat das Ganze auch einen Namen bekommen. Comfort Binge. So hat die US-amerikanische Journalistin Alexis Nett das Phänomen genannt, in Anlehnung ans Binge-Watching, bei dem mehrere Folgen einer Serie auf einmal oder sogar die ganze Staffel am Stück geschaut wird. Frei übersetzt hieße Comfort Binge wohl bequemes Seriensuchten.
Heutzutage, wenn man so eine HBO-Serie oder eine Netflix-Serie guckt, da muss man auch tatsächlich dabei sein. Dann binget man das ja auch, also guckt sich ganz viele Folgen am Stück an und bleibt sozusagen narrativ in der Serie gebunden. Also man muss aufpassen, um nicht irgendwas zu verpassen, aber so eine schöne alte Serie wie jetzt Sex and the City und Co., da passiert relativ wenig, was sich sozusagen serienübergreifend auswirkt, sodass man das auch ganz gut nebenbei gucken kann.
Beim Comfort-Bingen kann ich entspannen. Ich muss nicht konzentriert zuhören oder zuschauen. Ich kann dabei bügeln, im Netz surfen oder sogar kurz den Raum verlassen. Und wenn ich zurückkomme, habe ich eigentlich nichts verpasst. Ich weiß ja, worüber Carrie und Co. die ganze Zeit sprechen.
Die wahre Kraft einer Serie zeigt sich manchmal erst nach Jahren. Mal sehen, ob das bei unserer Echtzeitserie auch so sein wird. Mit der geht's jetzt nämlich weiter.
Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen.
Brüder. Eine Hörspielserie von Sebastian Hocke.
Die Geschichte einer Flucht aus der DDR nach 30 Jahren rekonstruiert von Sonny, dem jüngeren der beiden Brüder. Gemeinsam mit Timur ist er auf dem Weg nach Prag zur westdeutschen Botschaft. Auf der Zugtoilette üben Timur und Sonny ihre Story. Angeblich wollen sie Freunde in Tschechien besuchen, die heiraten. Auch ein Geschenk haben sie dabei. Aber schon kurz nach der Abfahrt wird die Reise unterbrochen.
Die ersten Fahrgäste, die kontrolliert wurden, waren halt Familien, ne? Also hauptsächlich mit größerem Gepäck. Und also das war ganz wichtig, ja, dass die getrennt wurden voneinander und dann wurden die nacheinander in ein leergeräumtes Abteil reingeführt. Befragung, wohin fahren sie und so weiter. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also dass sie mich nicht merken, dass ich eine Geschichte erzähle. Wie lüge ich souverän?
Die Route nach Prag führt über Děčín in die tschechische Provinz nach Česká Lípa.
Und also ein Bild, was sich wirklich eingebrannt hat, sind diese Türen von diesem Abteil, dass die immer aufgehen wie ein riesiges Maul, das die Leute verschlingt. Ja. Dann sagen sie, einmal bitte mitkommen, der Herr, zu Timur. Er sollte mit seiner Tasche zusammen mit ins Abteil kommen. Und ich guck zu, wie Timur in diesem riesigen Maul verschwindet, das ihn verschlingt.
Ob er ein schlechtes Gewissen hat, das hätte ich gern gewusst.
Ich meine, dass er unseren Beamten nicht getraut hat, verstehe ich ja noch. Wenn er drüben im Westen verurteilt worden wäre, dann hätte er vielleicht auch eher was gesagt und kooperiert und nicht nur geschwiegen. Aber warum er mir nie was gesagt hat, habe ich nie verstanden.
Aus den Akten des zuständigen Volkspolizeikreisamtes.
15. September, 19 Uhr. Nachdem die Eltern des vermissten Kindes vergeblich im ganzen Dorf auf der Suche nach ihrem Sohn waren, ist der Vater zunächst den Weg zur Schule abgefahren. Bis zur Abendbrotzeit insgesamt 4-mal. Als ihm der Überlandbus auf der Straße entgegenkam, hatte er zunächst Hoffnung, sein Junge könnte den Bus genommen haben, weil sein Fahrrad vielleicht kaputt war. Doch dann kam der Anruf der Behörde. Das Fahrrad des Kindes sei aufgetaucht. 1,5 Kilometer vor dem Ortsausgang, weit ab vom eigentlichen Schulweg.
Jetzt, wo du im Gefängnis bist, ist es nicht viel anders als damals, als du im Ural warst. Du verschwindest und lässt nichts von dir hören. Ich habe die verdammte Trasse gehasst, genau wie ich die dumme Medaille gehasst habe, die du am Ende bekommen hast. In ganz hellem Gold mit blauer Bandspange. Für hervorragende Leistungen am zentralen Jugendobjekt Erdgastrasse. Ich weiß nicht mal so richtig, wofür du die genau bekommen hast. Als du 88 wiedergekommen bist mit deinem neuen Auto, weil du Trasnik warst, ein Jahr nach Papa, der 17 Jahre auf sein Auto warten musste, dem Geld vom Genix-Konto, der Medaille und dem Walkman von Sanyo und alles, da warst du irgendwie nicht mehr derselbe.
Er war immer an Mädchen geraten, die Eltern in der Partei hatten. Eltern, die wollten, dass er eintritt. Eltern, die gesagt haben, dass er mehr aus sich machen sollte. Ja, genauso wie Mandys Vater. Diplomjurist aus Potsdam. Der da wusste eben nicht mehr weiter und dann hat er sich verabschiedet. In die Sowjetunion, an die Trasse. Damit sie ihn in Ruhe lassen.
Ausgerechnet an meinem Geburtstag, weil gerade alle da waren. Meine Mutter stand in der Küche und hat geweint. Und mein Vater hat zu ihm gesagt, er soll sich zusammennehmen. Obwohl er sich ja zusammengenommen hat, weil er eben nicht für die Stasi gearbeitet hat. Nur deshalb ist er ja Trasnik geworden. In Gornosawodsk am Ural, wo er einfach so lange geblieben ist, bis Mandy die Schnauze voll hatte. Und der Grenzbeamte setzt sich zu mir und wir fahren über die Grenze. Fange ich an, wie ein Wasserfall zu reden, ja? Also erzähl ihm die ganze Geschichte mit Uwe, der heiratet in Prag, ja, deswegen haben wir uns so schick gemacht, hier, Bleikristallvase. Der Grenzpolizist hat gelacht über die Vase, eigentlich, also fast ganz gut gerade, ja? Der hat sich auch köstlich amüsiert, so ähnlich wie die Frau hier vor uns, ja? Der fand das großartig, dass wir nach Böhmen fahren und
böhmisches
Kristall mitbringen, genau. Also wir waren über die Grenze, ich denke, wir haben es geschafft. Wir sind durch, er kommt aus der Kontrolle raus, alles gut, nicht verhaftet und so weiter. Und er sagt kein Wort,
Und dann schüttelt er auf einmal den Kopf und sagt, Weiterfahren nur für Bürger der JSSR.
Der fünfte Teil der Serie Brüder war das. Wie es weitergeht, erfahren Sie im nächsten Echtzeit-Podcast oder Sie hören gleich den Podcast zur Serie. Da können Sie alle Folgen schon jetzt hören. Das war's von der Echtzeit. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Susanne Balthasar. Machen Sie es gut.